Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gentschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Neben mir sitzt, also zumindest neben mir sitzt der Laptop, auf dem ich Julius sehe. Hallo Julius.
Hallo Sebastian. Heute sind wir nur zu zweit.
Ja, heute sind wir mal nur zu zweit. Vermisst du es eigentlich, gar nicht mehr im Büro zu sein?
Ach doch, natürlich schon. Und wie, ich meine, so das Homeoffice hat natürlich auch seine Vorteile, dass man einfach morgens quasi aus dem Bett rausfallen und direkt von Computer kann. Aber nein, das es ist ja auch so, dass man nicht nur dieses menschliche Miteinander von Angesicht zu Angesicht vermisst, sondern halt ja irgendwie häufig auch in direkter Zusammenarbeit und in Gesprächen, wo man sich tatsächlich gegenüber sitzt, häufig gute Ideen entstehen und sowas. Ja. Also auch für die Arbeit ist das gar nicht verkehrt.
Ja, ja,
und für die Kreativität.
Ja. Ich will vielleicht noch einen kleinen Disclaimer vorweg machen. Ich weiß nicht, wie die Aufnahme am Ende nachher klingt, aber bei Julius fahren gerade häufiger mal zu Hause irgendwie Kolonnen von hupenden Autos vorbei.
Ich hoffe, dass... Aber nicht wegen mir, hoffe ich.
Ja, wer weiß, vielleicht haben Sie gehört, dass da jetzt gerade die Leinwandliebe-Aufnahmen stattfinden. Gut, wir reden heute mal wieder über einen Film, der möglicherweise bei einigen von euch sogar im Kino läuft. Das ist ja im Moment auch noch irgendwie immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was kommt denn jetzt nun wirklich im Kino, was nicht. Ich meine hier der große Christopher Nolan Tenet-Film, auf den wir irgendwie gefühlt alle warten, wo sollte ja irgendwie am 16. Juli kommen. Jetzt wurde er dann doch wieder auf Ende Juli verschoben. Deswegen ist es immer so ein bisschen so Glücksspiel, ob die Filme, über die wir jetzt reden, dann auch tatsächlich am Ende irgendwo im Kino landen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir reden über Guns Akimbo, der neue Film mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Julius, willst du vielleicht kurz mal erklären, worum es in Guns Akimbo geht?
Na klar, gerne. Also Daniel Radcliffe spielt einen Programmierer namens Miles, ein ziemlicher Verlierer, irgendwie der rumgeschubst wird von allen, von seinem Boss auf der Arbeit gemobbt wird, der sich von seiner Freundin getrennt hat, wahrscheinlich eher sie sich von ihm getrennt
genau,
hat
ja.
Und ihr aber immer noch irgendwie hinterher trauert und sie stalkt quasi bei Instagram und so. Und der sich quasi seine Frustration und seine Wut dadurch abreagiert, dass er Menschen Trolle in den Kommentarspalten im Internet quasi zurücktrollt und sich quasi und dann das Gefühl hat, er macht dadurch was Gutes. Und da gerät er aber eines Abends vielmehr an die Falschen, nämlich an Schism. Das ist eine skrupellose Organisation, die tödliche Gladiatorenkämpfe mit echten Menschen veranstaltet. Und obwohl er ein Programmierer ist, ist er so dumm, seine IP-Adresse nicht zu verschleiern. Und deswegen finden die ihn, überfallen ihn und schrauben ihm zwei Pistolen an die Hände. Und dann bekommt er quasi das Ultimatum, er soll gegen die aktuelle Spitzenreiterin oder beste Kämpferin antreten und die töten. Ansonsten hat er halt ein Problem.
Ja. Vielleicht hier an dieser Stelle nochmal, dieses Akimbo bedeutet, ist tatsächlich der Fachbegriff dafür, wenn man mit zwei Waffen kämpft. Also es müssen jetzt nicht irgendwie nur Pistolen sein, können auch irgendwie Schwerter sein, aber das fand ich irgendwie ganz spannend. Das hat mich tatsächlich der Wikipedia-Artikel zu diesem Film gelehrt, was denn Akimbo ist.
Ich glaube, hauptsächlich kennt man das eigentlich sonst aus Videospielen, so Shootern und sowas, wo man dann halt eben wo dann halt die Figur, egal ob im Third Person oder First Person, halt mit zwei Waffen schießt.
Ja. Ja, Videospiel ist ja wahrscheinlich in diesem Fall auch so das richtige Stichwort eigentlich, ne? Weil gerade die Action-Sequenzen sehen ja auch zum Anfang schon sehr, sehr nach Videospiel aus. Oder wie ist das für dich gewesen?
Also ich fand weniger wie Videospiel zumindest, ich habe dann bei dem Wort denke ich dann an sowas wie der Hardcore Henry, der ja so komplett mit einer GoPro-Kamera aus der Ego-Perspektive gefilmt ist. Das ist hier nicht der Fall. Es ist eher so ein bisschen wie John Wick Light oder John Wick in nicht ganz so gut. Also es sind durchaus einige beeindruckende Sequenzen dabei. Einige andere Sequenzen, wo ich fand, da hat man die Budgetgrenzen gemerkt, hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen weniger und dafür halt ein bisschen besser, also ein bisschen weniger übertrieben und dafür vielleicht ein bisschen dann halt besser aussehend hinbekommen oder ich weiß nicht. Und Vor allem aber ist es halt auch, gibt es halt häufig so diese so relativ lange Sequenzen, in denen halt ein oder zwei Hauptfiguren irgendwie haufenweise irgendwelche Handlanger umballern und das ist halt, erinnert dann durchaus an John Wick im bestmöglichen Sinne eigentlich. Mhm. Ich meine, das ist ja ein Kompliment.
Na, Christoph Petersen, unser Chefkritiker, hat ja die Kritik zu diesem Film geschrieben und er geht halt auch sehr stark halt auf diesen Videospielcharakter ein, was ich zum Anfang tatsächlich auch eigentlich so empfand, weil wenn Miles diese Waffen bekommt, dann guckt er ja auch drauf und an jeder Waffe ist ja so ein Munitionscounter und er hat halt für jede irgendwie 50 und das Ganze wird ja dann auch so Livestream-mäßig übertragen und dann wird auch immer angezeigt, oh, Lefty hat nur noch 48 Schuss und Righty, das ist dann irgendwie halt die Namen der Waffen, die hat noch 50 Schuss und das fand ich, da hat es mich tatsächlich auch durchaus schon so ein bisschen so an Videospiele erinnert, einfach auch wie von der Übertriebenheit, wie halt teilweise manchmal einfach so die Action inszeniert wurde. Dann auch so von bestimmten Kameraeinstellungen. Das fand ich in einigen Szenen auch wirklich sehr cool. So, wenn die Kamera quasi mit Miles so umfällt und so. Das sind ja jetzt mittlerweile auch schon so Tropes, die gerne verwendet werden, einfach weil sie dir so das Gefühl geben, du bist so in der Handlung mit drin, weil das Bild quasi genauso umfällt wie dein Hauptcharakter.
Absolut,
und,
ja.
Und auch halt, also wenn ich allein so diese ganzen Kampfszenen mit Nyx nehme, sie ist ja die große Spitzenreiterin von Schism, wenn sie da halt einfach durch irgendwelche dunklen Lagerhallen läuft und einfach links und rechts Leute wegballert wie nichts Gutes, hat das für mich halt schon durchaus auch mehr so diesen Videospielcharakter. Vielleicht denke ich aber auch einfach nur anders, weil ich nicht so viel mit John Wick verbinde und dafür halt so ein bisschen mehr mit Videospielen und das hat mich halt schon so ein bisschen daran erinnert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das auch, das mit der Kamera habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich fand das auch, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber trotzdem ist es sozusagen noch so, es ist so frisch inszeniert und gefilmt teilweise, dass ich es durchaus auch als positiv empfunden habe. Also es gibt so, auch glaube ich an einer Stelle sieht man das quasi so, es ist so, als würde die Kamera quasi mit Daniel Radcliffe zusammen über, ich glaube, eine Bar oder sowas rübergleiten, wo er quasi rüberspringt, um in Deckung zu gehen und die Kamera macht quasi diesen Sprung mit oder sowas. Also es ist schon teilweise sehr außergewöhnlich oder ungewöhnlich zumindest und frisch und neu irgendwie gefilmt. Also das fand ich auch durchaus spannend. Ja. Was aber mit dem Videospiel, das ist tatsächlich sowas, wo ich so ein paar hier und da so ein bisschen das Problem hatte. Es sind so viele Sachen drin, die nicht so richtig konsequent zu Ende gedacht werden. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so quasi, vielleicht, weil es jetzt der Regisseur hat, glaube ich, hier seinen zweiten Film gemacht, ist quasi noch auch wirklich ein absoluter Newcomer. Und hat so ein bisschen nach dem Prinzip, wir schmeißen einfach alles an die Wand und gucken, was kleben bleibt, hat einfach sich so ein bisschen ausgetobt. Und es gibt zum Beispiel auch später eine Stelle, das ist jetzt kein großer Spoiler, wo man quasi so sieht, wie in Superzeitlupe die Knochen zerdeppert werden, irgendwie bei jemandem im Nahkampf, also wie so bei Mortal Kombat, bei den Mortal Kombat Spielen. Aber es gibt's halt auch nur an einer einzigen Stelle. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Stilelement wäre oder eine konsequent durchgezogenes Idee oder sowas. Und so ähnlich ist es so mit vielen Sachen. Also es wird hier und da mal was angerissen mit diesen, was du gesagt hast, mit den Munitionseinblendungen, die halt auch so groß auf der im Bildschirm dann eingeblendet werden. Auch das ist mehr oder weniger so das einzige Element dieser Art, was es gibt. Also es ist so ein bisschen mal hier was ausprobiert, da was ausprobiert, aber halt alles nicht so richtig stringent durchgezogen.
Ja, das schreibt Christoph ja auch in seiner Kritik so, dass da einfach so ein bisschen das fehlt, so dass es halt durchgängig so ist. Ne? Wie du schon sagst, und da gebe ich dir auch vollkommen recht, so, es sind viele coole Ideen, aber dann fallen sie plötzlich wieder weg oder tauchen viel zu spät auf. Und das ist auch so, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an diesem Film, mit dem ich trotz allem wirklich Spaß hatte. So. Also ja, ich meine, das ist ja so, das sind glaube ich so 90 Minuten echt gut irgendwie durchgeballert. Und ich mochte viele der Action-Szenen, weil sie halt gerade auch so überspitzt waren und wenn dann so die CGI-Blut in Fontänen irgendwie von den Körpern fliegt und keine Ahnung was und das ist halt, es ist halt auch wirklich Gaga und was ich halt auch so ein bisschen fand, ich habe die ganze Zeit immer gedacht, das Ding basiert irgendwie auf einem Comic. Weil die Ex-Freundin von Miles ist ja selber auch eine Comic-Zeichnerin und dann auch immer so, und sie sucht nach Inspiration so für ihren nächsten Comic. Und ich habe so die ganze Zeit gedacht, so vom Feeling her, wie dieser Film so ist, hätte das auch irgendwie gut irgend so eine total krasse, total brutale Comic-Vorlage sein können, die sie dann aber, damit es halt auch noch irgendwie so halbwegs fürs Kino passt, halt so ein bisschen runtergeschraubt haben, um nicht halt so extrem blutig zu werden und das dann halt filmisch so umgesetzt haben.
Ja, absolut, das ist, macht wirklich genau den Eindruck von so einer skurrilen, blutigen, für Erwachsene gedachten Graphic Novel, die ja irgendwie so. Aber es ist tatsächlich auch ein Drehbuch, was der Regisseur Jason Lee Howden, ja, Jason Lee Howden selber geschrieben hat.
Ist das nicht auch ein bisschen traurig eigentlich, wie wir mittlerweile schon denken, so, oh, das muss doch irgendeine Vorlage oder so. Da kommt mal jemand und hat so eine neue, also gut, ich meine, es ist jetzt auch keine neue Idee. Ich meine, sie hatten das ja mit hier Arnold Schwarzeneggers Running Man und was weiß. Zuletzt, glaube ich, wie hieß der, Nerf mit James Franco, glaube ich, wo es ja auch so ein bisschen darum ging. Die Idee ist ja nicht neu so, aber ich meine, so von der Umsetzung her und so war es halt wirklich so, John Wick trifft auf Running Man und alles ein bisschen und vielleicht noch eine Prise Crank mit rein, dieser Film mit Jason Statham, wo er da irgendwie ständig unter Adrenalin steht, wo ich halt wirklich gedacht habe, okay, Mensch, krass, dass es doch keine Comic-Vorlage gibt, aber...
Ja, es wirkt vielleicht ein bisschen so, weil es halt eben so von vielen verschiedenen Sachen so ein bisschen nicht zusammengeklaut, aber halt so hier, da ein bisschen orientiert, da ein bisschen inspiriert, genau, und da halt ein bisschen was übernommen und sowas. Und wahrscheinlich wirkt es deswegen halt nicht so komplett kreativ, auch wenn es das tatsächlich ist, ja.
Ja, und ich finde auch einfach, weil du meintest ja, das ist irgendwie erst der zweite Film des Regisseurs, ich finde es ja gerade so Neulingen, sag ich mal, den verzeih ich sowas auch noch so ein bisschen.
Absolut.
So, ne? Weil die sollen sich ja erstmal ausprobieren und die sollen ihren Style irgendwie finden. Und ich meine, auch das ist jetzt vielleicht kein zu großer Spoiler, aber dieser Film gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass noch ein ganze Kimbo 2 kommen könnte, wo man halt das, was man hier gelernt hat, jetzt noch irgendwie weiter ausbauen könnte. Von daher, ja, trotzdem alles irgendwie schon unterhaltsame Angelegenheit.
Auf jeden Fall. Unterschreibe ich sofort.
Kommen wir mal zu einem Punkt, und ich weiß, da werde ich wahrscheinlich vielen Leuten da draußen auf den Schlips treten. Reden wir mal ein bisschen über Daniel Radcliffe in diesem Film. Weil ich muss ja sagen, ich habe Daniel Radcliffe erst kennengelernt, als er nicht mehr Harry Potter war. Und ich habe relativ spät erst wirklich die ganzen Harry Potter Filme geguckt. Also es ist wirklich erst, ich weiß nicht, vor 3-4 Jahren oder so habe ich die mal irgendwie so, habe ich mal eine Box geschenkt bekommen und dann habe ich die mal alle geguckt, weil vorher, klar, ich wusste, wer er ist und dass es die Filme gibt, ne? So, da müsste man schon unterm Stein leben, um das nicht zu checken. Aber ich habe Daniel Radcliffe halt wirklich erst so kennengelernt durch hier, wie heißt denn dieser Horror? Hier, Die Frau in Schwarz. Das war ja, glaube ich, so einer seiner ersten Nicht-Harry-Potter-Filme. So, da war Horrorfilm. Dann habe ich ihn danach gesehen in Swiss Army Man, wo er eine furzende Leiche spielt, die von Paul Dano irgendwie über so eine Insel geschleppt wird. Und ich glaube, der letzte Film, den ich ihm gesehen habe, war dann halt dieser Imperium, wo er so einen Undercover-FBI-Agenten spielt, der sich als Neonazi ausgibt. Und für mich war das immer so ein bisschen so dieses, okay, da versucht jemand, also entweder da versucht jemand verzweifelt, dieses Harry-Potter-Image loszuwerden, oder er ist einfach nur froh darüber, dass er jetzt Harry-Potter los ist und sucht sich jetzt halt einfach aus, worauf er Bock hat. Und bei dem Film hatte ich so das Gefühl, okay, der hat einfach Bock gehabt. Es hat einfach irgendwie Spaß gemacht, weil er kriegt diese Waffen, er läuft irgendwie die erste Hälfte des Films nur in Unterhosen mit so einem hässlichen grünen Bademantel und so Tigerpantoffeln durch die Gegend. Und ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, also viel von dem, was dieser Film für mich so lustig gemacht hat, war einfach die Tatsache, dass du gemerkt hast, okay, Daniel Radcliffe hat richtig viel Spaß dabei.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Also zum einen ist es sicherlich so ein bewusstes Distanzieren von Harry Potter und Franchise und zum anderen ist es bestimmt aber auch einfach, weil er keine Lust mehr darauf hat. Und man kann es ja häufiger beobachten. Also so ein bisschen gibt es das ja bei Kristen Stewart und Robert Pattinson aus den Twilight-Filmen auch, die halt eben seitdem nichts Vergleichbares mehr gemacht haben. Also Pattinson hat wirklich nur Arthouse-Filme und irgendwelche mit irgendwie so außergewöhnlichen und skurrilen Filmemachern wie David Cronenberg und sowas dann halt zusammengearbeitet und ist jetzt mit The Batman, das ist quasi sein erster Franchise-Film, der erste große, den er wieder macht. Und Kristen Stewart halt genauso, die halt eben danach auch alles gemacht hat, um sich irgendwie von dem Twilight-Image zu distanzieren. Und ich kann das, also wahrscheinlich ist es auch eine Notwendigkeit, um halt eben nicht für immer auf diesem Image festgenagelt zu bleiben. Und zum anderen kann ich aber auch sehr gut verstehen, dass du einfach irgendwann was anderes machen willst. Und
Klar,
vielleicht ist
ja.
es dann auch bestimmt so, dass halt Daniel Radcliffe einfach Gefallen daran gefunden hat. Ich meine, der könnte bestimmt, wenn der jetzt irgendwie, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch schon mal Kevin Feige von Marvel schon mal angerufen hat und gesagt hat, hey Daniel, hast du nicht Lust? Und es gab auch schon so Gerüchte, dass er angeblich für diese oder jene Rolle im Gespräch sei. Aber er hat das auch immer alles rigoros abgewiegelt und gesagt, nein, stimmt nicht, ist Quatsch. Und bei dem habe ich auch wirklich das Gefühl, er will nicht mehr. Also er will nicht mehr der große Blockbuster-Star sein und er will nicht in irgendwelchen riesigen Franchise-Firmen sein. Und ich meine, warum nicht? Also er
Klar.
hat bisher eine echt gute Auswahl getroffen,
Finde ich auch.
und war einen echt guten Film seitdem.
Sieht man ja auch bei Elijah Wood, ne? Ich meine, der hat ja auch jahrelang eigentlich irgendwie immer sehr damit zu kämpfen gehabt, dass alle nur, oh, Frodo, 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 hallo Herr Frodo. Und jetzt macht ja auch super viel, irgendwie so sehr skurriles Zeug, auch im Serienbereich und so. Also eine Elijah Wood-Serie, die ich, um hier mal eine kleine Sidebar zu machen, die ich sehr empfehlen kann, ist Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Hier sind zwei Staffeln auf Netflix mit Elijah Wood unter anderem auch großartig. Super skurriler Kram, aber wirklich, wirklich gut. Und ja, bei Harry Potter wollte ich schon sagen, bei Daniel Radcliffe scheint es auch zuzutreffen. Wie fandest du ihn denn in diesem Film jetzt?
Ja, also macht das super. Also es ist jetzt nicht ganz so Keanu Reeves in John Wick Niveau, wo man irgendwie merkt, okay, er macht jetzt hier, er hat sich jetzt wahnsinnige Kampfskills oder sowas drauf geschafft, aber es wirkt schon zumindest überzeugend genug, dass er diese Wandlung vom kompletten Loser, der auch die erste Filmhälfte quasi nur wegläuft und diese festgeschraubten Waffen überhaupt nicht benutzt oder so, oder zumindest nicht freiwillig benutzt, irgendwie dann zum doch einigermaßen soliden Actionhelden irgendwie stellt er ziemlich gut dar und nimmt man ihm auf jeden Fall ab. Und es gibt auch schon so einige Szenen, wo man, meine ich zumindest auch sieht, das hat er tatsächlich selbst gemacht. Aber also ist jetzt nicht so wahnsinnig intensiv, aber schon gut. Und ich meine, dass er halt irgendwie auch so einen Loser-Typen spielen kann, er ist jetzt nichts gegen den Radcliffe, aber das nimmt man ihm auf jeden Fall. Ich glaube, da wundert sich jetzt niemand drüber.
Nee, das fand ich auch gut. Das ist quasi das wirklich, das ist ja nicht von Anfang an so, okay, boah, geil, jetzt habe ich Waffen in der Hand, jetzt weiß ich, wie man damit umgeht. Tatsächlich fand ich es hier ein bisschen schade und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir auch schon bei den Action-Pieces irgendwie so angesprochen haben, dass so diese Konsequenz fehlt. Da hat es mir irgendwann so ein bisschen gefehlt, dass so dieser Humor, der dadurch entsteht, dass er halt seine Hände eigentlich nicht mehr benutzen kann, so ein bisschen fehlt. Also es gibt halt eine Szene, wo er verzweifelt versucht, irgendwie aufs Klo zu gehen und natürlich irgendwie das alles nicht mehr hinhaut und die ganze Zeit halt auch versucht, irgendwie so eine Hose anzuziehen. Oder dann gab es noch eine Sache, wenn die Polizei ihn anhält und sagt, Hände hoch, lassen Sie die Waffen fallen. Und er natürlich sagt, ah, Hände hoch, aber ich kann die Waffen nicht fallen lassen. Von solchen Momenten hätte ich mir tatsächlich einfach auch noch ein bisschen mehr gewünscht, weil ich glaube, da hätte auch noch viel besser so dieses komödiantische Talent eines Daniel Radcliffe durchsickern können. So,
Ja.
das fand ich ein bisschen schade eigentlich in dem Augenblick.
Ja, das stimmt. Es wird dann doch irgendwie, das wird dann so ein bisschen verdrängt von der Story, die, ohne jetzt irgendwas zu verraten, aber halt eben auch jetzt nicht so toll und nicht so überraschend ist, dass man jetzt irgendwie, dass man dann, okay, sagt, hey, aber gut, dafür bekomme ich jetzt hier die wahnsinnig spektakuläre Geschichte erzählt und wo er mich die Wendungen komplett umhauen oder sowas.
Ja.
Also hätte man vielleicht auch einfach weiter so ein bisschen so Klamauk-mäßig setzen können, wäre vielleicht auch eine gute Idee
Ja.
gewesen.
Ja, und wenn du schon bei der Story bist, finde ich, sollten wir mal zur zweiten Hauptfigur übergehen, und zwar zu Nix, gespielt von Samara Weaving. Ich glaube, ist sie die Nichte von Hugo Weaving?
Oder? Ich glaube, ja.
Ja, ne? Also sie ist auf jeden Fall mit Hugo Weaving verwandt. Der gute Mann hat ja, Mr. Anderson, nee, nicht Mr. Anderson, nee,
andersrum, nein,
er hat
Agent Smith.
Agent Smith, genau, er hat, sagt nur immer Mr. Anderson. Er hat Agent Smith in Matrix gespielt, in Herr der Ringe hat er, wen hat er?
Elrond. Ne?
Ja. Elrond gespielt. Ja, also, und sie ist ja mittlerweile auch so ein bisschen so up and coming irgendwie so. Also, der letzte Film, den ich mit ihr, den noch im Kino gesehen habe, den ich wirklich gut fand, war Ready or Not, wo sie so eine junge Braut spielt, die von der Familie ihres Bräutigams erstmal aufs Blutigste gejagt wird. sie war auch in The Babysitter, so, auch so ein Netflix-Horrorfilm. Ja,
genau, da habe ich sie kennengelernt.
Und was ich gar nicht mehr auf dem Schirm habe, sie war auch in dem Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, hat sie auch mitgespielt. Ich glaube, da war sie die Tochter von Frances McDormand.
Nee, aber, ich glaube, sie war die neue Freundin von ihrem Mann.
Ach, sie stimmt, ja, genau.
Die irgendwie 40 Jahre jüngere Freundin.
Ja, ja, genau. Ja, ja.
30 Jahre.
Und sie spielt ja so die krasse über Action-Dame in diesem Film, was ich sehr, sehr geil fand. Also ich fand auch alle Action-Szenen und so, das war wirklich super. Mein Punkt, der mich die ganze Zeit an ihrer Rolle einfach gestört hat, und das ist halt weniger ihr Zutun, sondern einfach das Drehbuch, was da in dem Augenblick, finde ich, nicht so gut war, war die Tatsache, dass sie wird uns präsentiert, sie ist die krasseste. Sie ist die ungeschlagene Nummer 1 seit keine Ahnung wie vielen Wochen. Sie metzelt ganze Lagerhäuser von Bösewichten ab, und dann kommt dieser Loser-Troll, dem sie da irgendwie zwei Waffen an die Hände nageln, und der überlebt und überlebt und überlebt. So, das war so ein bisschen so dieses Star Wars Stormtrooper-Ding, so, wir können zwar schießen, aber wir treffen nie. Und, und das ist so das Einzige, was mich daran so ein bisschen gestört hat. Ich glaube, vielleicht hätte man diese Dynamik von Anfang an anders gestalten müssen, dass man irgendwie von Anfang an sagt, okay, sie wollen jetzt nicht gegeneinander kämpfen, sondern irgendwie miteinander oder so, aber das hat mich so ein bisschen gestört.
Ja, also es ging mir auch ganz genauso. Ich meine, das ist, wenn noch in einer Szene ist es halt dann noch okay, da kann man halt irgendwie sagen, keine Ahnung, sie gibt sich noch nicht so viel Mühe, weil sie noch ein bisschen mit ihm spielen will sozusagen, oder halt nur so ein bisschen sich ihre Überlegenheit so bewusst ist, dass sie da sozusagen, sie weiß, sie könnte ihn jederzeit ausschalten, aber dann kommt es halt noch, gibt es noch eine Szene und noch eine Szene und noch eine Szene, wo er halt wieder irgendwie sie quasi wie so in so einem Cartoon dann so quasi die Kugel-Einschlaglöcher um ihn herum so in seine Silhouette quasi so mehr oder weniger sind und die halt irgendwie ein ganzes Magazin verballert, und man sieht sie auch ständig nachladen und so total frustriert, Mann, scheiße, ich habe mich schon wieder nicht getroffen, und das ist dann irgendwie, überstrapaziert dann irgendwie so ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Geschichte, das stimmt leider, ja.
Und ich muss auch tatsächlich sagen, irgendwann fand ich sie ein bisschen interessanter eigentlich als ihn.
Also ich bin sowieso ein großer Fan von Samara Weaving. Sie hat, wie wir gesagt haben, noch nicht so viele Filme gemacht, aber ich finde sie wirklich klasse, weil die halt auch einfach so eine Hang zum Overacting hat und zu so exzentrischen Rollen, aber das halt dann wirklich einfach so toll spielt. Also bei The Babysitter, den finden ja viele ganz, ganz furchtbar. Ich hatte mit dem Film aber echt eine Menge Spaß und kann den eigentlich jedem, der Netflix hat, durchaus empfehlen, wenn man da Lust hat auf so eine trashige Horrorkomödie. Oder so eine, nee, nicht trashy ist eigentlich das falsche Wort, die nimmt sich nicht ernst, und das ist eigentlich genau richtig so. Und da ist sie halt einfach super. Sie spielt halt eben die super coole, quasi traumhaft überzeichnete Babysitterin und ist halt einfach auch, macht das mit so einer Freude und so einem Spaß, und das ist halt hier auch wieder zu sehen. Und ich weiß nicht, ob ich die Figur jetzt interessant fand, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich fand sie auf jeden Fall super.
Also, naja, also Christoph merkt es ja kritisch an, also gerade ihre Figur, weil sie bekommt ja dann auch noch so eine Backstory, die das ja dann alles so ein bisschen dramatischer aussehen lässt. So, also sie hat ja natürlich auch irgendeine Art von Grund, warum sie quasi bei diesen Kämpfen mit teilnimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn Daniel Radcliffe nicht so gut gewesen wäre, hätte ich mir ganze Kimbo tatsächlich viel lieber einfach mit Samara Weaving in der Hauptrolle gewünscht. Und dann hätte man das halt einfach irgendwie so ein bisschen umgeschrieben und dann wäre gut gewesen, weil ich glaube, der Film wäre genauso gut durch sie alleine irgendwie tragbar gewesen. Er hätte jetzt nicht zwingend diesen Miles gebraucht, weil das ist halt auch so ein Punkt, wo ich mich so ein bisschen an dem Drehbuch dann wieder gestört habe. Und vielleicht ist es jetzt so ein bisschen Nitpicking, dass wir uns jetzt so kleine Details raussuchen. Alle, die bei diesem krassen Spiel mitmachen, sind irgendwie die übelsten Verbrecher, die schlimmsten aller schlimmen Menschen. Und klar, wir arbeiten für ein Online-Medium, wir kennen uns damit aus, auch wie wir alle, glaube ich, kennen uns damit aus, wie auch online umgegangen wird miteinander. Das ist nicht immer sehr, sehr nett und gerade auch Facebook, Instagram, YouTube gibt es ja genügend Beispiele für Trolle, für Leute, die halt wirklich auch eklig werden und sowas. Und Miles soll jetzt nun auch so jemand sein, so ein Troll, und dafür wird er dann quasi bestraft. So. Aber alle anderen sind irgendwie halt so die übelsten Bösewichte. So. Das war auch so ein Punkt, der mich einfach irgendwie so ein bisschen irritiert hat. So, okay, was ist jetzt der Grund, warum sie ausgerechnet ihm nehmen? Einfach nur, weil er zu blöd ist, seine IP-Adresse zu verstecken?
Ja, naja, im Prinzip schon. Aber stimmt, ich habe da ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachgedacht, dass ja quasi die Botschaft des Films ist, wenn du Leute trollst oder beziehungsweise sogar wenn du das Gefühl hast, du machst das für eine gute Sache, dann wirst du quasi dafür bestraft. Und vielleicht ist das einfach auch eine von diesen Sachen, wo sich auch wieder so diese mangelnde Konsequenz ein bisschen zeigt. Ja. Also es hat eben auch die Botschaft des Films ist halt weder besonders überraschend, also das so, hey, Online-Bullying ist schlecht, wer hätte das gedacht? Ja. Und halt eben wird halt eben auch dann nicht so nicht mal konsequent sozusagen durchgezogen. Also, na.
Ja. Ja, ich will jetzt einfach nur aus persönlichem Eigeninteresse und die Zuhörer mögen mir das verzeihen. Du meintest vorhin Daniel Radcliffe im MCU. Hättest du, Julius, persönlich eine Idee, wen ein Daniel Radcliffe spielen könnte?
Also ich meine, es kann sein, dass ich da jetzt auch mich das jetzt falsch im Kopf habe, es wäre damals für Moon Knight gewesen, der ja in einer kommenden Serie auf Disney Plus Premiere feiern soll. Das ist quasi so ein, würde vielleicht sogar auch ganz gut passen. Ich meine, er ist halt ein Söldner, der irgendwie quasi in Ägypten, glaube ich, zum Sterben zurückgelassen wird und da halt dann behauptet er zumindest von einer ägyptischen Mondgottheit gerettet wird, die halt dann ab dem Zeitpunkt quasi in ihm wohnt. Und das weiß aber niemand, das ist auch in den Comics so, ob das jetzt wirklich der Fall ist oder ob er sich das einbildet. Und dann ist er halt der Moon Knight. So. Und je nachdem, wie man das halt aufzieht und wie man das inszeniert, könnte man das halt durchaus auch als so eine ziemlich, ziemlich verrückte Gaga-Figur irgendwie machen. Und das könnte ich mir dann wiederum eigentlich ziemlich gut vorstellen. Ja. Ansonsten, ich meine, also ich glaube, mir fällt jetzt spontan sonst nichts ein, wo man jetzt wirklich richtig gut reinpassen würde.
Sie sollten ihn einfach jetzt von Ganze Kimbo übernehmen fürs. Stell dir mal vor, Ganze Kimbo meets Deadpool oder irgendwie sowas. Ich meine, das wären zwei Welten, die gar nicht so weit voneinander entfernt werden. Das würde, glaube ich, ganz gut irgendwie passen.
Ja, das würde wiederum wirklich gut passen, ja. Und ich meine auch so diese Figur Miles würde eigentlich auch in so einen Deadpool-Film ziemlich gut reinpassen, ja, das stimmt eigentlich.
Wie gesagt, der Film ist nicht perfekt, aber er ist super unterhaltsam und für einen schönen Filmabend irgendwie finde ich genau das Richtige. So. Das ist lustig, gute Action. Die Schauspieler sind halt, wir haben es ja schon gesagt, Daniel Radcliffe und Samara Weaving, haben halt beide auch wirklich Bock, irgendwie in diesem Film zu sein. Und das merkt man halt auch. Aber wenn James Lee Howden was macht, dann sollte er den nächsten Film, sollte was Neues sein. Also, und ich meine, du hast es ja vorhin auch gesagt, so wenn so ein Daniel Radcliffe selbst so MCU-Sachen ablehnt, dann wird er wahrscheinlich auch einfach keinen Bock haben, jetzt plötzlich wieder irgendwie zu so einem Punkt zu kommen, zu sagen, okay, ja, jetzt mache ich halt irgendwie, jetzt baue ich mir mein eigenes John Wick-Universum auf oder so und werde jetzt irgendwie Miles der ganze Kimbo-Man.
Nee, ich glaube auch nicht, dass das was werden würde. Also, Da können wir jetzt nicht groß drüber sprechen, ohne das vorwegzunehmen am Schluss, aber nee, ich glaube, da hätte ich auch keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Ja. Wir gehen dann lieber mit tatsächlich mit nix.
Ja, genau, zum Beispiel. Oder ich meine, gut, diese Welt von diesem Schism oder so bietet ja auch so Spin-off-Möglichkeiten irgendwie an, so, also das Grundgeschehen, dass Leute irgendwie aufeinander gehetzt werden, bleibt ja gleich so, aber da kann man ja irgendwie mehr draus machen. Gut, damit kommen wir zu einem abschließenden Fazit und ich greife mal, Julius, die Kritik von Christoph nochmal auf. Der gibt ja auf Filmstarts 2,5 Sterne und schreibt in seiner Kritik, ganz akimbo kommt an Vorbilder wie Crank oder Shoot'em Up trotz angemessen kranker Prämisse nicht heran. Einer dieser zumindest recht kurzweiligen Filme, die trotz einer Freigabe nur für Erwachsene wohl vor allem die Altersklasse 12 bis 16 richtig cool finden wird. Ich weiß gar nicht, hat der eine FSK 18? Was hat der denn?
Nee, für? FSK 16.
Ach so, naja, also, okay, gut. Das
ja, ist aber gut. Das ist auch okay, glaube ich.
Ja, was gibst du? Was gibst du und wie sieht so dein Fazit aus?
Also, obwohl ich doppelt so alt bin wie die Altersklasse, die Christoph da beschreibt, würde ich auf jeden Fall deutlich mehr geben. Also ich glaube 3,5. Man kann genug kritisieren und man kann genug meckern, aber eigentlich hatte ich damit Spaß. Klar, hier und da habe ich irgendwie mit den Augen gerollt oder gesagt, ja, okay, aber trotzdem. Ich habe, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, wenn man irgendwie so ausführlich darüber spricht, dann spricht man halt häufig über die Sachen, die nicht so gut waren und tauscht sich halt irgendwie darüber aus, aber das weckt dann vielleicht manchmal den falschen Eindruck, aber eigentlich hatte ich Spaß und kann den Film auch eigentlich empfehlen für jeden, der auf sowas Lust hat, wie was wir hier gerade beschrieben haben.
Ja, geh ich konform. Ich glaube, so 3,5, Tendenz tatsächlich mehr zu 3,5, einfach. Klar, wie haben Sie schon gesagt, das Drehbuch hat wirklich viele Schwächen, es hätte alles ein bisschen konsequenter sein müssen, aber allein die Tatsache, dass Radcliffe und Weaving wirklich so viel Bock haben und die Action-Sequenzen schon durchaus auch sehr viel Spaß machen, einfach so von so einem Unterhaltungs-Gaga-Faktor, kann ich den Film eigentlich auch nur empfehlen, wenn man halt wirklich mal wieder was braucht, was jetzt nicht, keine Ahnung, 2,5 Stunden Spike Lee, 5 Bloods ist oder so, was jetzt halt dann wieder ein bisschen schwerere Kost ist, sondern einfach nur, wo man sich sagt, okay, ich mache mir ein Bierchen auf, hol mir ein paar Chips und dann gucke ich mir einen guten Film an, irgendwie so. Da, finde ich, passt er dann ganz gut.
Ja, und vor allem das jetzt auch wieder im Kino, ne?
Ja,
ich glaube, am 25. Juni, also jetzt, der Podcast kommt dann,
Direkt
zum Kinostart, jawohl.
Ja. Wir sind da ja vorbildlich und pünktlich. Ja, bevor wir uns jetzt verabschieden und Harry Potter-Star Daniel Radcliffe irgendwie in ganz akimbo durchs Kino rennen lassen, hat uns noch eine sehr, sehr spannende Nachricht ereilt, die wir jetzt unbedingt nochmal irgendwie hier ansprechen wollen. Und damit ihr nicht nur Julius und mich quatschen hört, habe ich den guten Yves von seinem Schreibtisch losgerissen, wo er gerade ein sehr, sehr langes Marvel-Ranking für Moviepilot schneidet.
Oh, ich hoffe so krass, dass ich das fertig kriege.
Ja, wenn du nicht hier mal noch wieder im Podcast auftauchen musst, ne?
Rohschnitt 53 Minuten.
deswegen, Yves, vielen lieben Dank, dass du dafür kurz reinkommst.
Ja, immer.
Dann die große Neuigkeit. Ich glaube, sie kam am Dienstag diese Woche irgendwie raus. Der gute Michael Keaton, für einige vielleicht der Batman-Darsteller schlechthin. Er ist durch die Tim Burton-Filme Batman und Batman Returns groß geworden und ich finde, er war auch ein sehr, sehr toller Batman. Er könnte vielleicht zurückkehren als Batman ins DCEU. Aber unser DC-Experte Julius kann euch da vielleicht jetzt ein bisschen mehr zu sagen. Worum geht es denn genau? Wie kann es sein, dass wir Michael Keaton wiederbekommen?
Ja, das ist das große DC-Multiversum, was hier offenbar aufgemacht wird. Wir haben schon in unserer DC-Vorschau kurz darüber gesprochen, dass in dem Arrowverse-Crossover, dem letztjährigen, auf einmal Ezra Miller als Flash auf sein Gegenstück Grant Gustin als Flash getroffen ist, also quasi der Flash aus dem Arrowverse um Arrow und The Flash, die ganzen Serien aus dem von dem US in the CW auf den Flash aus dem Kino. Und das war offenbar nicht nur so ein Gag oder so, sondern halt tatsächlich womöglich der erste Schritt hin zu dieses Multiversum, also ein Universum mit verschiedenen Parallelwelten, die alle miteinander verknüpft sind und verschiedene Realitäten umfassen, noch weiter auszubauen. Und das geschieht nun offenbar in dem The Flash Kinofilm, der ja eine sehr, sehr lange und sehr, sehr komplizierte Produktionsgeschichte hat mit lauter wechselnden Regisseuren und Drehbuchautoren. Und nun mit Andy Muschietti, der die beiden S-Filme gemacht hat, die beiden neuen, endlich einen Regisseur hat und wo es nun offenbar wirklich auf die Zielgerade so langsam geht, trotz Ezra Millers zwischenzeitlichem Aussetzer, um es mal harmlos zu formulieren. Ja. Genau, und so kommt es nun also offenbar dazu, dass in diesem The Flash-Film möglicherweise Michael Keaton als Batman auftritt. Also ganz unter Dach und Fach ist das noch nicht. Es wurde zwar von den großen US-Branchenmagazinen berichtet, aber selbst die schreiben alle unter dem, mit der Einschränkung, es ist noch nicht unter Dach und Fach.
Ja, das Spannende ja an diesem Flashpoint-Comic ist ja tatsächlich, dass er so ein ganz alternatives Universum aufgebaut wird. Das Spannende an dem Flashpoint-Ding ist ja zum Beispiel auch, also von der Comic-Warte her, dass Martha Wayne irgendwie am Leben bleibt und sie ist der Joker. Mhm. Und Thomas Wayne ist der Batman, weil Bruce tatsächlich gestorben ist und solche Geschichten. Also, und da haben wir jetzt halt die Möglichkeit, Michael Keaton zu sehen. Yves, wie findest du denn diese Idee?
Moment, ich glaube, wir müssen noch mal kurz einhaken. Also, das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt. Also, es wird wohl so sein, dass in diesem The Flash-Film mit Ezra Miller von Andy Muschietti, also die Comic-Vorlage Flashpoint, adaptiert wird. Da haben wir auch schon in diesem längeren DC-Podcast zu Birds of Prey damals drüber gesprochen. Und so wie Sebastian gerade meinte, ist das quasi eine von den großen Comic-Geschichten. Der Flash reist in der Zeit zurück, um seine Mutter zu retten, schafft das auch, aber als er in die Gegenwart zurückkommt, stellt er halt fest, oh weia. Es ist alles im Eimer. So. Und irgendwie, wie du schon meintest, Thomas Wayne ist Batman, Martha Wayne ist Joker, weil Bruce Wayne als Kind getötet wurde und es gibt aber noch viele andere Sachen. Mhm. Und was jetzt dann damit im DCU gemacht wird oder im Kino gemacht wird, da werden wir, glaube ich, dann gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Jetzt darfst du erstmal noch Yves deine Frage stellen.
Na, vor allen Dingen, jetzt muss ich Yves nochmal unterbrechen, weil was ich da ja spannend fand, es war ja zuerst auch die Idee, ob Jeffrey Dean Morgan, den wir alle als Negan aus The Walking Dead kennen, zurückkehrt und Thomas Wayne spielt, weil er hat ja in Batman wie Superman in der kurzen Intro-Sequenz hat er ja tatsächlich den Vater von Bruce Wayne gespielt. Ja, jetzt ist er offensichtlich raus. Michael Keaton zurück. So, Yves, jetzt. Julius, du unterbrichst nicht.
Wow, so viele unterschiedliche Gedanken. Zuerst, ich hätte mich trotzdem irgendwann auf einen Film gefreut, in der Negan gegen Maggie nochmal antritt. Aber diesmal Maggie der Joker ist und Negan Batman, weil wir dürfen nicht vergessen, dieser Jeffrey Dean Morgan, Thomas Wayne, meiner Meinung nach, hat die Entstehungsgeschichte dieses Bruce Waynes, des Ben Affleck Bruce Waynes, wirklich extrem verändert. Ich finde, diese Eröffnungssequenz von Batman wie Superman ist nicht die typische, weil dieser Jeffrey Dean Morgan ist mit einer Faust auf einen Verbrecher losgerannt, der eine Waffe hatte. Und der hat abgedrückt. Ich weiß nicht, ob er die beiden abgeknallt hätte, wenn Negan, und ich nenne ihn Negan, weil es hätte Negan auch reagiert, nicht voll reingerannt wäre. Mhm. Und vielleicht ist dieser Batman deswegen so brutaler, weil er schon von seinem Vater so gelernt hat, wenn jemand mit einer Knarre kommt, dann haust du ihm ins Gesicht. So viel dazu. Jetzt zu Michael Keaton. Michael Keaton ist natürlich Batman. Also er ist Batman. Und wer den 89er-Film und erst recht Batman Returns, das ist mein Lieblings-Keaton-Batman-Film, gesehen hat, weiß, wie toll Michael Keaton in dieser Rolle ist und dass wir, glaube ich, all diese tollen Interpretationen von Batman, die wir heute haben, und wir können ja von so vielen unterschiedlichen unseren Favoriten aussuchen, die hätten wir alle nicht, wenn Michael Keaton nicht gewesen wäre. Und ich bin schon neugierig zu sehen, ob er wirklich zurückkehrt. Das wäre jetzt auch das ultimativste Meta-Erlebnis nach seiner Rolle in Birdman. wo man ihn immer wieder gefragt hat, ob er nicht Birdman 4 macht. Und er gesagt hat, nein, ich bin fertig mit Birdman. Aber im Unterbewusstsein hat ihm Birdman nicht in Ruhe gelassen. Ich würde es cool finden, sehr cool, aber auch nur mit dem richtigen Drehbuch. Du weißt, wie ich bin, Sebastian, und ich weiß nicht, wie es mit den Zuhörern und Zuhörerinnen ist. Ich habe immer ein wenig Angst, wenn eine alte, beliebte Figur zurückkehrt und sie dann eventuell in den Boden gerammt wird durch ein schlechtes Drehbuch. Ich möchte nicht husten und Luke Skywalker sagen, aber Luke Skywalker. Und
Wie ist denn es eigentlich, Julius? Weil in dem Zusammenhang, dass Michael Keaton in diesem Flash-Film auftaucht, gab es ja, ich weiß nicht, sind das jetzt dann Gerüchte oder wie auch immer, aber Meldungen, dass es ja nicht nur dieser eine Film sein soll, sondern dass es ja möglicherweise irgendwie einen Deal über noch weitere Filme gibt, dass er vielleicht irgendwann mal in so einem Batgirl-Film auftaucht oder so, wo er dann, weiß ich nicht, den alten Bruce Wayne spielt oder also, wie ist das nur Gerüchte und wie steht ihr dazu?
Ich habe eine Frage. Das ist auf jeden Fall, gehört auf jeden Fall zu den Meldungen, die verlässlich sind, aber es hängt natürlich alles daran, ob er wirklich auftritt oder nicht. Also es kann halt immer noch sein, dass Michael Keaton, mit dem es offenbar Verhandlungen gibt, sagt, nein, ist mir irgendwie zu viel oder ist mir zu blöd oder ich habe doch keine Lust. Und dann fällt das alles in sich zusammen, denke ich mal. Aber wenn er tatsächlich an Bord kommen sollte und für so eine längerfristige Sache unterschreibt, dann stellen sich das offenbar so vor wie Samuel L. Jackson im MCU, der quasi so ein bisschen als Strippenzieher im Hintergrund und so ein bisschen als Mentor und so ein bisschen hier mal kurzer Auftritt, da mal kurzer Auftritt und so, ja.
Aber funktioniert das denn alles, weil Robert Pattinson wird ja dann irgendwie der neue Batman, also das müssen sie ja dann wahrscheinlich durch sehr wirres Multiversums-Zeitreisen-Kram irgendwie neu erklären, oder?
Aber nein, ich meine, also die Idee scheint ja zu sein, dass man das Multiversum, was jetzt quasi im Fernsehformat schon aufgemacht wurde, also diese letzten Minuten aus dem Finale von Crisis on Infinite Earths, dieses Crossover vom Arrowverse, da wurde quasi etabliert, hier der Green Lantern-Film mit Ryan Reynolds spielt auf dieser Erde. Titans, die DC-Serie spielt auf dieser Erde. Doom Patrol, die DC-Serie spielt auf dieser Erde. Das Arrowverse spielt auf dieser Erde. Und das ist natürlich aber nur 5 oder wie viel auch immer von im Comics 52 Erden. Das heißt, wahrscheinlich wird es so gemacht, dass also das DCEU spielt dann auf Erde, was weiß ich wo. Die Batman-Filme mit Michael Keaton spielen auf Erde, schieß mich tot. Mhm. Und irgendwie dann der neue Batman-Film mit Robert Pattinson spielt dann nochmal auf einer anderen Erde. Also
dann haben wir irgendwann einen Film, in dem Christian Bale's Batman, Michael Keaton Batman, George Clooney Batman, Robert Pattinson Batman, Val Kilmer Batman, alle zusammen.
Kevin Conroy.
Und irgendwie einfach einen Kaffee trinken gehen oder so.
Ja, vielleicht.
Ich habe ein paar Fragen. Okay, also erstmal die Anmerkung zu Robert Pattinson. Ich glaube nicht, dass das. Ich persönlich glaube nicht, dass der je reingeschnitten wird in diese Nummer. Ich glaube, den probieren die als so krassen Independent-Film aufzubauen, so ein bisschen wie den Joaquin Phoenix Joker-Film.
Ja, und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Richtung wie Christopher Nolan.
Genau, so eine in sich geschlossene Batman-Story, die nicht zwingend Teil des größeren DC-Universums ist, sondern eine ganz eigene Gotham City-Welt aufbaut. Ja. Und meine Frage ist jetzt an Julius, und zwar, wenn jetzt das Teil dieses Flashpoint-Comics wird, ja, und wir dadurch Michael Keaton als Batman sehen. Sehen wir dann Michael Keaton als Batman, aber ist er Thomas Wayne?
Oder sehen wir Michael? Das glaube ich nicht.
Bruce. Soll Bruce sein.
Genau. Und deswegen, du hast es ja vorhin gesagt, gibt es vielleicht sogar noch die theoretische mini-kleine Chance, dass es mit Jeffrey Dean Morgan doch noch was wird.
Ich will beides.
Also wie ich das jetzt verstehe, ich meine, das ist jetzt reine Spekulation von mir, es gibt natürlich auch noch keine verlässlichen Infos dazu, aber ich stelle mir das jetzt eher so vor, dass es statt einer Zeitreise, die der Flash unternimmt, im Film, also in den Comics ist es eine Zeitreise so. Und im Film könnte es halt eher so sein, dass es quasi eine Dimensionsreise wird vielleicht. Das ist ja sozusagen aus Versehen nicht auf verschiedene, in eine andere Zeit reist, sondern in eine andere Realität. Und dann landet er irgendwie kurz auf der Flashpoint-Erde, wo Jeffrey Dean Morgan als Thomas Wayne Batman vorbeischaut. Und dann landet er irgendwie auf der quasi Tim Burton Batman-Erde, wo halt Michael Keaton, und das ist sozusagen auch, das wurde auch gesagt, es ist so, dass Michael Keatons Batman seit 30 Jahren seinen Dienst verrichtet. Also es ist derselbe Batman und es ist Bruce Wayne, wie damals bei Batman und Batmans Rückkehr, offenbar. Und der ist halt dann einfach eine deutliche Ecke älter und ist vielleicht dann eher so eine Batman Beyond, oder wie heißt das auf Deutsch, ich glaube, Batman of the Future.
Ja, ja. Aber ist er immer noch aktiv Situation. Oder hat er das Kostüm an?
Also wie gesagt, das Zitat ist, der verrichtet seit 30 Jahren seinen Dienst.
Also ja.
Offenbar ja, und vielleicht macht er das halt eben nicht mehr selber.
Sondern so ein Dark Knight Returns-Style mit Michael Keaton. Ja, ja. Ich meine, schauspielerisch kann der Typ das alle Male tragen. Ja. Was ich dann auch cool finden würde, ich weiß, jetzt kommen die ganzen Nerd-Fragen von mir, aber sie interessieren mich. Und zwar, ich verfolge die CW, DC-Serien überhaupt nicht. Aber als ich von diesem Crisis on Infinite Earth gehört habe, habe ich einen YouTube-Clip gesehen, in dem Tom Welling zu sehen war und auch die Lois Lane aus Smallville. Also Smallville ist Kanon, sag ich mal, nur in einem anderen Universum.
Genau, also
das
war das große Ding bei dem Crossover war, die haben wirklich quasi jeden aus irgendwelchen alten DC-Serien an Bord geholt und wenigstens für so einen kurzen Auftritt. Es gab auch so eine kurzlebige Birds of Prey-Serie aus den frühen 2000ern, glaube ich. Da ist auch, glaube ich, die eine Darstellerin aufgetaucht kurz. Und es gab sogar, wie heißt der, Burt Ward, den alten Robin aus den 60ern. Den hat man auch kurz gesehen. Und so, also lauter so Sachen. Und den alten, ich bin mir jetzt mit dem Namen nicht ganz sicher, den alten Robin aus den 60er Jahren, aus Batman und Robin, der ist halt mittlerweile auch schon ein bisschen älter, aber der ist halt auch kurz durchs Bild gelaufen, nicht als Robin, aber halt so, dass man erkannt hat, er hat irgendwie ein rotes T-Shirt angehabt.
Aber
so
wäre so dann nicht geil, wenn man sowas aufbaut, dass wir dann, und das ist jetzt so absolutes Wunschträumen von mir hier, wäre es dann nicht geil, wenn wir dann einen Nicolas Cage als Superman sehen würden? Wie oft wollte, ich meine, hat er nicht seinen Sohn sogar Kal-El genannt, weil Nicolas Cage sich halt einfach als größten Superman-Fan der Welt outet? Wie geil wäre es, wenn wir jetzt irgendwie so ein Multiversum aufbauen und ein Nicolas Cage die Chance bekommt, auch mal irgendwie Superman zu spielen? Ich würde es feiern.
Ich sag dir, was mein Wunsch ist. Das ist echt großer Wunsch und ich glaube, der ist auch umsetzbar. Ich glaube nicht, dass es hier dazu kommen wird, aber es wäre umsetzbar. Und zwar, durch diese Zeitveränderung, nimmt man diesen Jesse Eisenberg, Lex Luthor, schmeißt ihn in irgendeine Mülltonne und ersetzt ihn durch Michael Rosenbaum aus Smallville. Denn das ist der beste Lex Luthor, den ich je gesehen habe. Und wenn wir den im DCEU hätten und so einen echten, genialen Lex Luthor, ich glaube, dann wären wir wieder back on track. Also ich vermisse einen guten Lex Luthor, muss ich einfach sagen. Und Smallville ist keine perfekte Serie, um Gottes Willen ist es nicht. Aber wenn diese Serie eins gut hinbekommen hat, dann war es ja wohl Lex.
Naja, wie gesagt, ich glaube, dieses Multiversum birgt viele Chancen, aber glaube ich auch viele Gefahren, da einfach zu viel Schabernack am Ende zu treiben und irgendwie sich dann vielleicht auch noch, ähnlich wie sie es in den Comics ja machen, irgendwann dann auch aus den Augen verlieren, weil, wie Julius ja schon meinte, es gibt in den Comics halt irgendwie zig, es hat ja Marvel auch, da gibt's ja dann auch Erde 6650, hier Spider-Man Into the Spider-Verse hat das ja sehr schön gezeigt, so diese ganzen 1000 Erden und auf jeder gibt's irgendwie eine andere alternative Version von Spider-Man und von all seinen Gegnern und DC hat das natürlich auch, aber grundsätzlich finde ich erstmal die Idee so, wenn Michael Keaton das wirklich macht und sie ihn irgendwie zurückbringen, würde ich das schon sehr, sehr cool finden.
Es gibt ja mehrere Schauspieler innerhalb der DC-Welt, die in unterschiedlichen Projekten unterschiedliche Rollen gespielt haben, was auch witzig ist. Also der Vater von dem Bösewicht in Shazam ist der Vater von Lex Luthor in Smallville.
Also, ja, okay.
Der Schauspieler. Deswegen könnte man da wirklich die verrücktesten Sachen
rausholen. Aber das ist wieder der Punkt, wo ich mir dann wünsche, dass DC sich irgendjemanden Kevin Feige-artigen holt, der das dann halt wirklich alles auf dem Schirm hat und das dann wirklich alles plant. Weil wenn wir sagen, okay, dieser Flashpoint-Film ist quasi so der neue Grundstein für so wirklich, okay, jetzt machen wir Multiverse und drehen total am Rad, dass das denn auch wirklich jemand irgendwie federführend
ja.
in der Hand hat, damit, weil sonst blickst du irgendwann als Zuschauer nicht mehr durch und weißt schon gar nicht mehr, warum ist er jetzt George Clooney und warum hat er jetzt wieder Bat-Nippel und warum ist die Bat-Kreditkarte wieder da und solche Sachen. Also da, glaube ich, muss man auch sehr aufpassen. Und wie du vorhin schon meintest, so dieses Spielen mit unseren nostalgischen Gefühlen ist natürlich auch immer sehr, sehr hart.
Ja, ich will nicht, dass sie jetzt Michael Keaton zurücknehmen und sich alle neuen Charaktere über meinen alten Batman lustig machen. Dann lasst es lieber sein. Ich habe gar kein Problem mit neuen Figuren. Ich habe gar kein Problem, neu zu besetzen und zu sagen, okay, das ist jetzt der aktuelle Batman. Cool. Aber wenn ihr euch rausnehmt, den alten Batman zurückzuholen, dann erniedrigt ihn nicht. Das ist der einzige Wunsch, den ich da draußen habe. Ich wünschte, dass das langsam mal Studios verstehen würden, dass Fans sowas nicht mögen. So.
Ach, ich glaube, da besteht keine große Gefahr. Also das ist jetzt natürlich auch nur reine Spekulation, aber so wie ich mir das vorstelle, dient diese ganze Sache, glaube ich, eher so ein bisschen so als Fanservice auf der einen Seite, dann so ein bisschen Ordnung in das ganze Chaos bringen. Auf der anderen Seite, dass du halt was machen wir jetzt damit? Wir haben hier den Robert Pattinson Batman, wir haben hier Ben Affleck, der noch keine 3 Jahre her ist, dass er Batman noch gespielt hat. Und wir haben diese ganzen anderen DC-Filmreihen oder Mini-Universen oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das jetzt, vielleicht ist die Idee tatsächlich einfach nur zu sagen, wir machen hier einen Film, in dem das Multiversum etabliert wird, dann gibt's so kleine, vielleicht in so einer Art Montagesequenz, wo man irgendwie sieht, wie Flash durch verschiedene Welten reist und dann schaut einmal Brandon Routh in die Kamera und winkt als Superman und irgendwie so, weißt du, so in die Richtung. Also, ja. Dass man sozusagen, dass es halt irgendwie auf dem Papier etabliert ist und halt für die Hardcore-Fans, die sich dann darüber den Kopf zerbrechen, wie das jetzt alles zusammenhängt und was man da für Möglichkeiten gibt, so Gedankenspielereien, aber das ist halt, und bei den meisten Kinozuschauern wird das aber eher so, die werden vielleicht den einen oder anderen Gag kapieren oder sowas, aber dann ist es halt auch egal. Es ist sozusagen nur, um halt irgendwie das zu etablieren, dass man das hat auf dem Papier. Und dann könnte ich mir halt sehr gut vorstellen, dass es wie so eine Art Reboot auch tatsächlich funktionieren soll. Dass man also damit das Problem aus der Welt schafft, was machen wir damit, dass wir Ben Affleck wahrscheinlich nie wieder als Batman sehen können? Was machen wir mit diesem mit Justice League und dem Finale, was die Injustice League anteasert, sozusagen als irgendwie als großes Ding für Teil 2. Was machen wir mit dem Snyder Cut, der ja jetzt auch kommt, ne? Und so, und dass man dann halt also sagt, okay, durch diese ganzen Zeit- oder Dimensionsreisen in The Flash ist quasi jetzt eine neue Realität entstanden, in der der Batman von Michael Keaton ins Hauptuniversum oder was auch immer, wie auch immer genannt, rübergewandert ist, und weil die Idee scheint ja zu sein, dass er dann auch weiterhin eine Rolle spielt, und das wird ja dann wahrscheinlich in der Hauptkontinuität des DCEU stattfinden, was auch immer, also auf welche Erde das dann noch immer ist und welche Filmreihen dann noch beteiligt sind. Also ich vermute mal, dass es sozusagen die Idee ist, wir retten sozusagen, was noch zu retten ist aus dem Überbleibseln für das DCEU, und ich meine, das läuft ja eigentlich gut, das Aquaman läuft super, Wonder Woman läuft super, Shazam. Also warum soll's, und Shazam läuft super, ne? Also ich meine, es gibt ja sozusagen durchaus Sachen, die funktionieren, und wie können wir dann damit sinnvoll weitermachen sozusagen?
Ja. Es gab ja schon eine Anspielung auf Michael Keatons Batman in Justice League, und zwar als sich die Truppe das erste Mal dort getroffen hat, um mit Commissioner Gordon zu quatschen, wurde tatsächlich die Danny Elfman Batman-Musik eingespielt.
Ja. Ja, das ist aber nur, weil Danny Elfman zu faul war, um irgendwie einen neuen Soundtrack zu schreiben.
Ja, also, aber ich weiß noch, als ich im Kino saß, ich meine, das ist ja so die Batman-Musik schlechthin. Und ich so, cool, hätte ich nicht mit gerechnet. Weil ich meine, zum Beispiel, ich mag das neue musikalische Thema von Superman, das es seit Man of Steel gibt, von Hans Zimmer. Und ich so, oh, das ist der Danny Elfman Soundtrack, wie krass ist das denn? Und wenn wir jetzt nochmal begleitet von dieser Musik Michael Keaton im Kostüm sehen, ich weiß nicht, ob das cool oder nicht cool wäre, aber neugierig bin ich auf jeden Fall.
Naja, ich glaube, da gebe ich, glaube ich, Julius echt recht so. Sie versuchen halt damit so ein bisschen zu rebooten, zu retten, was halt irgendwie zu retten ist. So.
Und Jared Leto wegzumachen.
Ich meine, jetzt soll ja auch in dem Robert Pattinson Batman-Film soll ja irgendwie auch ein neuer Joker auftauchen und wahrscheinlich braucht man jetzt auch einfach irgendwie so eine einfache Multiversumserklärung, um halt zu sagen, ja, okay, wir haben Joaquin Phoenix als Joker, das passt, und wir haben auch Jared Leto, und ja, das hat auch als irgendwie sein Universum, aber jetzt gehen wir halt irgendwie, finden wir uns auf einem neuen Planeten wieder, der Erde 2.0 ist, und damit geht's dann rund. Ja, dann sind wir mal sehr gespannt darauf, wie sich das irgendwie auswirken wird, weil ich meine, DC erzählt auch immer sehr viel und wahrscheinlich sitzen wir dann irgendwie in 3-4 Monaten wieder hier zusammen und sagen, ah, und jetzt wurde doch Jeffrey Dean Morgan oder ah, nee, jetzt gibt's doch keinen Film.
Gleichzeitig sieht's ja auch so aus, als wenn Michael Keaton in der Zukunft auch noch wieder beschäftigt sein wird, was Sony angeht und seine Rolle des Adrian Toomes. Genau. Ich meine, wir haben ihn ja schon im Teaser gesehen zu Morbius. Ja. Und ich nehme an, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir ihn sehen werden. Also die probieren ja sicherlich erneut, so einen Sinister Six-Film irgendwie hochzuziehen.
Michael Keaton, der Mann, der selbst in einem Multiversum lebt, weil er bei DC und bei Marvel zu Hause
ja,
ist.
Vielleicht ist das ja sogar ein hoffnungsvolles Zeichen. Also er scheint ja trotz dieser Rolle in Birdman, die ja quasi so, kann man ja durchaus irgendwie schon als so einen kleinen Stinkefinger Richtung Comic-Verfilmung und Batman verstehen, scheint er ja der ganzen Sache nicht mehr ganz abgeneigt zu sein. Also, weil er ja eben seine Rolle aus Spider-Man Homecoming jetzt nochmal mindestens in einem kleinen Gastauftritt in Morbius nochmal spielen wird, der aber wahrscheinlich halt so gedacht ist, dass er halt zu mehr führt, ist es jetzt vielleicht nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, dass DC ihn halt eben auch verpflichtet, zumal es ja auch alles keine Megaparts sein werden. Also, wie gesagt, die Samuel L. Jackson, die Curie-Rolle, es ist halt nicht kein Hauptdarstellerpart, auch wenn es ein wichtiger ist.
Aber es ist halt, ich meine, letztendlich muss man auch so ein bisschen gucken, es ist halt ein sicherer Part, ne? Dann hätte er auf jeden Fall immer irgendwie was, okay, ah, nächstes Jahr drehe ich dann den Film und dann, also rein finanziell dürfte das für ihn natürlich vielleicht auch nicht so verkehrt sein, da bei mehreren Sachen irgendwie mit drin zu stecken.
Ja, abgesehen davon, interessanterweise hat Michael Keaton auch in einem Interview gesagt, als er diese ganzen Christopher Nolan Batman-Filme gesehen hat, dass so ein paar Ideen, die er dort gesehen hat, die ähnliche hatte er selber mal mit Tim Burton besprochen, dass er es gerne noch ein bisschen düsterer hätte. Und vielleicht gibt man ihm die Chance, jetzt mal so ein richtiger, düsterer, älterer Bruce Wayne zu sein. Und am Ende ist das so eine Charakter-Performance, wo wir sagen, what?
Oscar.
Ja, also ich meine, es ist mittlerweile nicht mehr so abwegig, dass Superheldenfilme auch unfassbare Performances hervorbringen können. Und ja.
Gut, ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich glaube, wir sind alle drei sehr gespannt darauf, was aus dieser Michael Keaton-Kiste wird. Ihr könnt uns da draußen natürlich auch gerne wissen lassen, was ihr von dieser Michael Keaton-Rückkehr haltet. Dann ja, bedanke ich mich an dieser Stelle zuerst bei Yves, dass du dir kurz für uns Zeit genommen hast.
Immer.
Bedanke mich auch bei Julius erstmal noch für unseren tollen ganzen Kimbo-Talk und jetzt natürlich auch für dein gutes DC-Wissen hier.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und bedanke mich natürlich auch bei allen, die uns zuhören, die uns abonnieren, die uns E-Mails schreiben, Kommentare schreiben. Ihr könnt das wie immer gerne tun an leinwandliebe@filmstarts.de und ihr könnt es jetzt auch noch ein bisschen exklusiver haben und uns bei Steady folgen. Da gibt es dann auch extra Podcast-Episoden und Videos. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das ist ja kein Video hier. Also ja. in der Podcast-Beschreibung unter diesem Podcast. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und euch das Angebot anschauen. Und ja, da bleibt mir jetzt auch nichts weiter übrig, als mich zu verabschieden. Ich hoffe, dass ihr alle auch irgendwie mal jetzt wieder ins Kino gehen könnt. Ganze Kimbo, macht einen guten Start für alle Potter-Fans da draußen, die Daniel Radcliffe mal in Unterhosen und Bademantel sehen wollen mit lustigen Tigerpantoffeln. Durchaus ja ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Also, wenn er bei euch läuft, geht mal wieder ins Kino. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, guckt fleißig weiter Filme und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.